Guten Morgen auch von meiner Seite aus. 14 Tage ist es her, dass Matthias Clausen über das erste Kapitel von Nehemia gepredigt hat. Ich greife einige Punkte auf, die für unseren heutigen Bibelabschnitt, nämlich Nehemia 2, von Bedeutung sind. Erinnern wir uns. 586 vor Christus, die Babylonier sind an der Macht, hat Nebukadnezar Jerusalem erobert, die Stadt ziemlich demoliert und hat ein ganzes Teil der Bevölkerung weggeführt. Unter Serubabel kamen die ersten Juden nach Jerusalem zurück und eine zweite Welle kam mit Esra. Und jetzt befinden wir uns im Jahre 445 vor Christus. Inzwischen hat ein Machtwechsel stattgefunden. Es sind nicht mehr die Babylonier die Weltmacht, sondern das Perserreich ist ganz groß geworden. Und der König Artaxerxes I. ist an der Macht. Zum Zeitpunkt des Geschehens hält er sich in seiner Winterresidenz in Susa auf. Nehemia, von dem das Buch stammt, lebt im Exil in Persien. Er ist damals weggeführt worden und seit vielen Jahren dient er nun dem König als Mundschenk. Durch den Besuch seines Bruders Hanani hat er erfahren, wie es in Jerusalem aussieht und den Menschen dort geht. Und die Lage ist sehr bescheiden. Jerusalems Stadtmauer steht nur zu Teilen, hat etliche Risse, große Quadersteine, das kann man sich vorstellen, so 2x4 Quadratmeter große Steine, die sind herausgebrochen, liegen irgendwo da im Tal und die Holztore sind verbrannt. Etliche Teile der Stadt sind auch noch nicht wieder aufgebaut und unbewohnt. Den Tempeldienst hat man wieder aufgenommen, doch der Tempel erstrahlt selbst noch nicht wieder im alten Glanz wie vor seiner Zerstörung. Nehemia setzt dieser Bericht sehr zu. Es lässt ihm keine Ruhe mehr. Gott selbst legt ihm die Situation von Jerusalem aufs Herz. Und so sucht Nehemia das intensive Gespräch mit Gott. Er betet und fastet. Nicht nur mal einen Tag, sondern er bleibt dran. Und er hat ein Anliegen. Er möchte gerne mit dem König sprechen. Von sich aus darf er den aber gar nicht ansprechen. Und so bittet er Gott, es ihm zu ermöglichen, dass er beim König ein offenes Ohr für sein Anliegen findet. Seitdem sind 4 Monate vergangen. Und so stehen wir nun am Rand der damaligen Weltbühne, werden Zeugen eines Gesprächs, das in seiner Tragweite weitreichende Folgen für das jüdische Volk hat. Doch hören sehen wir selbst. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Nehemia. Also das muss ich euch erzählen, was ich gerade erlebt habe. Ich war im Palast und hatte die Aufgabe, dem König den Wein zu kredenzen. Natürlich hatte ich ihn vorher gekostet, damit der König keinem Giftanschlag zum Opfer fällt. Wie sein Vorgänger. Da spricht mich doch der König an. Warum siehst du so traurig aus, Nehemia? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern dein Herz ist traurig. Ich bekam einen riesigen Schrecken. Ich durfte doch nicht traurig erscheinen in Gegenwart des Königs. Das Wohl des Königs hat oberste Priorität, nicht wie es mir geht. Wird er mich zurechtweisen? Wird er mich meines Amtes entheben? Wird er meinen Tod fordern? Das Recht dazu hätte er. Ich nahm all meinen Mut zusammen und antwortete ihm. Als erstes wünschte ich ihm ein ewiges Leben. Schließlich ist er der König. Doch dann sprach ich aus, was mich nun schon seit 4 Monaten umtreibt. Die Situation in Jerusalem. Doch ich sprach nicht direkt davon. Schließlich wollte ich nicht den Eindruck erwecken, dass ich mich gegen unsere Besatzungsmacht stelle. Und so wählte ich geschickt die Worte, dass die Stadt, in der meine Väter begraben sind, verwüstet daliegt. Artaxerxes, also der König, konnte anscheinend nachvollziehen, dass mich dies bekümmerte. Denn er fragte mich als nächstes, um was ich ihn bitten würde. Ich wandte mich kurz an Gott und sprach erst dann meine Bitte aus. Sende mich nach Juda, damit ich diese Stadt wieder aufbauen kann. Völlig überraschend stimmte der König zu und ließ mich sogar selbst die Zeitspanne nennen, die ich dafür brauchen würde, bis ich dann bei ihm wieder arbeiten würde. Da gab es kein Halt mehr. Grünes Licht für das Vorhaben, das Gott mir aufs Herz gelegt hatte. Schon lange hatte ich überlegt, was ich alles brauchen würde. Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrats, damit sie mich passieren lassen. Und ich würde Holz brauchen, also auch ein Schreiben für den Hüter des königlichen Forsts. Stellt euch vor, all dem stimmte der König zu. Gottes gute Hand war über mir. So kann ich jetzt losziehen. Am besten schreibe ich das gleich mal auf, denn das ist doch bedeutend für die Geschichte Israels. Jeder soll nachlesen können, dass Gott mich berufen hat. Er bahnt mir den Weg, damit ich ausführen kann, was er seinem auserwählten Volk Gutes tun will. Ihm gebührt alle Ehre. Und so lese ich, Bärbel, uns den heutigen Text aus Nehemia 2, Vers 1 bis 10 vor. Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vollstand, nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich hatte nie zuvor traurig ausgesehen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist nicht, sondern dich bedrückt etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewig. Wie sollte ich nicht traurig drein sehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht dir genehm, so wollest du mich nach Juda reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, den Aufseher über die Wälder des Königs, dass er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und der König sandte mit mir Hauptleute und Reiter. Als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der Gutes suchte für die Israeliten. Was Stoff für den Roman Fundament der Hoffnung von Lynn Austin geliefert hat, sehr lebenswert, ist der tagebuchartige Abriss von Nehemia aus dem letzten Geschichtsbuch des Alten Testaments. Was erleben wir hier? Was können wir für uns von Nehemia lernen? Was hat das mit unserem Leben, mit unserer Gemeinde heute zu tun? Nehemia ist sehr berührt von dem Bericht seines Bruders über die Situation der Geschwister in Jerusalem. Gott selbst hat ihm das aufs Herz gelegt. Das merken wir doch manchmal auch, dass Gott uns Dinge aufs Herz legt. Und vielleicht rattert es bei euch im Kopf. Mir hat Gott das Gebet aufs Herz gelegt. Es fing schon im Jugendkreis an und zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich bete gern für Leute, sei das im Gottesdienst, im Hauskreis, im Gebetshaus. Irgendwann kam dann noch das Gebet für Kranke mit dazu. Ich finde es faszinierend, mit Gott im Gespräch zu sein. Insbesondere mitzuerleben, wie Gott in das Leben von Menschen hineinspricht, sie berührt, erfrischt, korrigiert und manchmal darf ich das Wunder einer göttlichen Heilung miterleben. Überlegt doch mal, was Gott euch in besonderer Weise aufs Herz gelegt hat, wenn ihr es nicht schon wisst. Sprecht mit Freunden darüber, die euch kennen. Welche Gaben hast du, die du in den CT einbringen kannst? Wo bereicherst du den CT? Wo möchte Gott durch dich und deine Talente Geschichte im CT schreiben, zum Segen für deine Geschwister und für die Stadt? Doch zurück zu Nehemia. Er fühlt sich verantwortlich, er leidet unter der Situation und ringt darum, wie sich das ändern kann. Er betet und fastet. Nicht nur einen Tag, sondern er kniet sich wahrscheinlich wortwörtlich hinein. Er bittet Gott und hofft. Und es passiert nichts. Erstmal nichts und nochmal nichts und nochmal nichts. Geduld und Stehvermögen sind angesagt. Abwarten, aktiv abwarten, sich nicht beirren lassen, dranbleiben, das Anliegen ganz in Gottes Hand abgeben. Nicht vorschnell in Eigeninitiative losbrechen. Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Alles von Gott erwarten. Können wir das? Mir fällt das teilweise schwer. Erwarten wir, dass Gott eingreifen wird? Wenden wir uns ganz selbstverständlich an Gott? Oder haben wir andere Mechanismen, um Situationen zu managen? Rufen wir uns ins Bewusstsein, wir sind die Kinder des Königs, die den allmächtigen Gott zum Vater haben. Oder haben wir vielleicht resigniert, uns mit der Situation abgefunden? Gott ermutigt uns, sich an ihn zu wenden. Im 1. Petrusbrief heißt es zum Beispiel im 7. Vers des 5. Kapitels: All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Vielleicht wird Gott nicht immer so auf unser Anliegen eingehen, wie wir das gerne hätten. Doch er ist und bleibt unser liebender Vater, der alles getan hat, damit wir mit ihm in Beziehung leben können. Hier bei Nehemia erleben wir mit, dass Gott eingreift auf sein Gebet hin. Um das zu erkennen, braucht es einen Glauben, der geübt ist, Gott zu erkennen. Für die Umstehenden war das nicht offensichtlich, dass Gott das Herz des persischen Königs gelenkt hatte. In Johannes 10, Vers 4 heißt es, dass diejenigen, die mit Jesus leben, dem Hirten folgen, seine Stimme kennen. Gelingt uns das? Mir nicht immer. Doch die gute Nachricht, wir können das trainieren, indem ich mich ganz klassisch mit Gott verabrede. Mit ihm Zeit verbringe, wie sonst in Beziehungen auch. Und ich muss sagen, ich muss mich da meine eigene Nase packen. Das ist immer wieder auch eine Fokussierung, eine Entscheidung, mich da drauf einzulassen. Mich regelmäßig auf Gott auszurichten. Mit ihm im Gespräch sein, nicht erst, wenn es brennt. Mir helfen dabei Rituale, Gewohnheiten. Und sicher habt ihr da eure eigenen. Ich nenne noch mal so ein paar und vielleicht ist für den einen oder anderen da noch mal ein Impuls mit drin, neben dem, was sowieso schon ihr jeden Tag vielleicht macht. Ich fahre ziemlich lange zur Arbeit und ich höre ganz bewusst Worship-Songs, achte auf die Texte, versuche mitzubeten oder lasse sie zu mir sprechen. Manchmal höre ich Texte von der Hörbibel und ich bete in Sprachen. Abends, ich lese immer gerne noch, dann ist es ein Artikel aus einem christlichen Magazin oder von einem christlichen Autor ein Buch. Ich versuche, mich einfach Gottes Wort auszusetzen. Manchmal bin ich mit Gott im Gespräch auf Spaziergängen. Leichter fällt mir das in Gebetsgemeinschaften, im Hauskreis oder im Gebetshaus. Oder in ausgeprägten Worship-Zeiten, wie zum Beispiel, früher hatten wir die Kammabende, dann die Näherabende und ich hoffe, dass es die bald wieder geben wird. Mich beeindruckt, dass unsere Gemeindeleitung sich jede Woche Zeit nimmt und sich zum Gebet trifft und dann aus dem hörenden Gebet heraus den CT leitet, ihm dient. Mich hat es erstaunt, dass Nehemia so intensiv mit Gott im Gespräch war. Heute ist uns das durch Jesus und den ausgegossenen Heiligen Geist doch wesentlich leichter. Doch schauen wir, wie Nehemia vorgegangen ist. Auf die Frage des Königs nach seinem Wunsch wendet er sich zunächst nochmal an Gott. Er weiß, dass er auf die Weisheit Gottes angewiesen ist. Und mich beeindruckt auch die Weitsicht von Nehemia. Er bringt nicht nur sein Anliegen vor den König, sondern er hat sich Gedanken gemacht, was er dazu braucht, um dieses riesige Vorhaben, die Mauer aufzubauen, was er dafür braucht. Er selbst wird aktiv, zeigt hier Führungsqualitäten. Und da muss man einfach ein bisschen überlegen, ein Mundschenk, was macht er eigentlich? Das ist nicht nur jemand, der den Wein mal gerade vorher kostet, damit der König keinem Giftanschlag zum Opfer fällt, sondern man kann sich das eher so vorstellen wie so ein bisschen wie so ein Bodyguard. Immer den Überblick haben, alles absichern, Aufsicht über Gebäude, Vorräte und Küchenpersonal. Außerdem ist Nehemia ein Vertrauter des Königs. Eine der wenigen Personen, die in seiner unmittelbaren Nähe kommen dürfen. Dadurch hat er in den Dienstjahren viel gelernt über Hofetikette und Politik. So bringt Nehemia sein Anliegen in aller Deutlichkeit zum Ausdruck. Er sagt, was er will und was er braucht. Und trotzdem äußert er dies angemessen unter Beachtung seiner Position gegenüber dem König. Konkret bittet er darum, die Stadt wieder aufbauen zu dürfen. Dafür braucht er die Legitimation des Königs gegenüber den dortigen Statthaltern. Denn damit steht der damalige Herrscher eines Weltreichs hinter diesem Wiederaufbau. Und an ihm kommen die eingesetzten Statthalter nicht vorbei. Das wäre in unserer Zeit, als wenn die Regierenden dieser Stadt hinter unseren Projekten stehen würden. So wie wir das erlebt haben, dass der Bürgermeister Faupel hinter der Arbeit des Christustreffs gestanden hat. So wie das Zentral das erlebt hat beim Erwerb der Räumlichkeiten auf dem Richtsberg. Letztlich ist es Gott, der hinter Nehemia steht, ihn autorisiert und die Geschicke lenkt. Und das gilt auch heute für unsere Gemeinde. Wenn Gott beauftragt, dann befähigt er Mitarbeiter und bewegt andere Menschen, dass sie sich und Materialien zur Verfügung stellen. Das haben wir zum Beispiel bei diesem Haus hier erlebt, aber auch bei den anderen Häusern in der Stadt, die inzwischen zum CT gehören. Da haben Menschen Finanzen investiert, sich selbst investiert. Nehemia nimmt Gottes Handeln wahr. In seinem Bericht formuliert Nehemia, und der König gab sie, das sind die Begleitschreiben mir, weil die gute Hand Gottes über mir war. Nehemia bekennt das. Geben wir Gott die Ehre? Nehmen wir das wahr, dass er das ist? Danken wir ihm? Oder, da muss ich mich manchmal auch an meine Nase packen, nehmen wir das als selbstverständlich hin? Ich wende mich an Gott, er handelt. Ja klar, super, es geht weiter. Einhalten, danken, ihm die Ehre geben und es auch aussprechen. Noch einmal zurück zum Text. Als Nehemia bei den anderen Regierenden in der Region ankommt, Sanballat und Tobia, da stößt er auf Widerstand. Es verdroß sie, dass jemand kam, um für die Kinder Israels zu sorgen. Leider zieht sich das immer wieder durch die Geschichte gegen das jüdische Volk. Aber auch wir haben immer wieder mal und insbesondere in den letzten Jahren erlebt, dass unsere Gemeinde und damit auch wir angegangen wurden. Sei das durch Attacken gegen das Kontext, den Laden in der Oberstadt, sei das durch Beschädigungen hier im Christhaus oder sei das durch massive Beschimpfungen und Verleumdungen in der Presse, wo uns unterstellt wird, dass wir Angst vor Homosexualität haben. Was für ein Quatsch. Es braucht uns nicht erschrecken, wenn es Widerstand gibt. Wenn Menschen sich gegen Gottes Pläne stellen. Gott ist größer. Manchmal resignieren wir angesichts der Ereignisse in dieser Welt. Doch Gott beruft Einzelne, die nicht in der Resignation stehen bleiben, sondern ihr Herz von ihm bewegen lassen. Die andere mitnehmen, motivieren. Visionäre. Menschen, die anpacken. Für kleine Dinge, für große Dinge. Muss ja nicht gleich eine Stadtmauer sein. Abschließend möchte ich uns 5 Fragen stellen. Haben wir ein Herz, das bereit ist, Gott zu hören? Haben wir ein Herz, das bereit ist, sich auf Gottes Reden einzulassen? Haben wir ein Herz, das bereit ist, Gottes Reden zu folgen? Darf Gott uns eine Aufgabe anvertrauen? Und dann die spannende Frage: Welche Aufgabe möchte Gott dir anvertrauen? Nehemia bekam den Auftrag, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Auf euren Plätzen liegen so kleine Holzwürfel. Die Buchstaben darauf haben in diesem Zusammenhang jetzt keine Bedeutung. Aber dieser kleine Würfel steht für einen Mauerstein. Gott will aufbauen. Du und ich, wir dürfen ein Teil davon sein. Vielleicht nimmst du den Holzwürfel mit und hast ihn immer mal wieder in den Händen. Und fragst Gott, was er durch dich in dieser Welt bewegen will. Amen.